Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Und ich will gleich einsteigen. Habt ihr schon mal einen Auftrag, eine Beauftragung von Gott bekommen? Dass ihr genau wusstet, ja, Gott möchte jetzt, dass ich dieses tue oder dass ich jenes tue, dass ich vielleicht jemandem etwas sage oder dass ich etwas Bestimmtes einfach tun soll. Könnt ihr mal aufzeigen? Ja, sind einige da. Nun kann ich natürlich sagen, immer wenn ich mich an Gottes Gebote halte und dementsprechend lebe, erfülle ich den Auftrag Gottes. Entsprechend lebe ich ja in seinem Auftrag und tue das, womit Gott mich beauftragt hat. Das ist richtig. Aber ich meine jetzt im Augenblick nicht so etwas Allgemeines, sondern eine ganz konkrete Situation. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe mich im Anfang der Woche auf die Predigt vorbereitet und habe dann irgendwie gemerkt, dass Gott mir sagte, du, das ist jetzt nicht dran. Wisst ihr, ich habe gedacht, es sind Herbstferien und dann mache ich mal so eine Predigt und bringe so Sachen rein, Urlaub und so. Und Gott sagte, das ist nicht dran. Guck mal in die Zeit, guck mal um dich herum. Wie sieht es draußen aus? Und ich habe gemerkt, oh, wir sind Donnerstag dann morgens zum Beten hier gewesen. Es war der Volker, der Friedemann und ich. Und wir saßen da und die fragten mich, wie geht's dir? Bist du, die haben gemerkt, irgendwie ist es nicht so. Auf einmal eine Mücke. Der Volker, der hat die anvisiert und ging zu der Mücke. Weiß es nicht, ob er die getroffen hat oder nicht. Der hat aber eins getroffen. Im Gebetsraum ist ein Baum. Und da sind solche Zettel dran. Und er hatte genau den Zettel getroffen. Gott ist meine Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Aus Psalm 46, Vers 2. Und da habe ich dann noch gesagt, naja, das passt jetzt, ne, die Mücke. Und dann haben wir gebetet. Und im Gebet merkte ich, dieser Vers, der galt nicht der Mücke, sondern der galt mir. Und ich war ermutigt dadurch und bin dann ermutigt in den Tag gegangen und habe dann auch ein anderes Wort geschenkt bekommen von Gott. Und da habt ihr heute keine Chance, darüber werde ich heute sprechen. Und vielleicht habt ihr auch im Augenblick so etwas vor Augen. Ihr habt ein bestimmtes Erlebnis mit Gott gehabt. Er hat euch einen Auftrag gegeben. Wir hätten jetzt die Chance, dass ein oder zwei das berichten dürften. Einige, also ein oder zwei Minuten, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst es nicht. Aber ihr dürft es. Okay. Dann bitte ich euch, dass ihr einfach zu Hause nochmal darüber nachdenkt. Nochmal darüber nachdenkt, wo habt ihr so einen Auftrag bekommen. Das ist ja auch eine Ermutigung für euch. Als ich so darüber nachdachte, fiel mir auch eine bestimmte konkrete Situation ein. Ist schon viele Jahre her, da waren meine Kinder noch Teenies. Da habe ich als geistlicher Leiter eine Teenie-Freizeit geleitet. Und das Thema war in Love with Jesus. Also ich kann immer noch kein Englisch. Konnte ich früher noch nicht. Ne? Aber es ging um Liebe leben. Es ging um dieses große Thema Liebe. Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen. Jesu Liebe zu uns. Und ein Tag stand unter dem Motto Notruf 110. Und wir haben uns Beispiele in der Bibel angeschaut, wo Gott, wo Jesus ganz konkret Menschen, die in aussichtslosen Situationen steckten, herausgeholt hat, ihnen geholfen hat, sie geheilt hat, sie gerettet hat. Und als ich mich auf die Bibelarbeit zu diesem Thema vorbereitet habe, da hatte ich den Eindruck, Gott fragt mich, und wo kommst du davor? Wo habe ich dich gerettet? Wo habe ich dich herausgeholt? Und mir war sofort klar, was er meinte, welche Situation er meinte, wo ich Schuld auf mich geladen habe, wo ich kläglich versagt habe, wo ich Menschen enttäuscht habe. Ich habe schon öfter hier darüber auch so gesprochen. Erzähl es ihnen, sagt er mir. Erzähl ihnen deine Notruf 110-Geschichte, wo ich dich gerettet habe. Und ich dachte aber, Herr, das kann ich den Teenies noch nicht erzählen. Wie stehe ich denn dann da? Was werden sie von mir denken? Immerhin bin ich der Leiter dieser Freizeit und ich verliere doch mein Gesicht. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, du verlierst nicht dein Gesicht, sondern du verlierst deine Maske. Wie sollen sie denn verstehen, dass ich retten will, wenn es nur Leute gibt, die dem äußeren Anschein haben, sie hätten Rettung nicht nötig? Bei der Bibelarbeit auf der Teenie-Freizeit bat ich die Jugendlichen, nachdem wir uns mehrere Notrufsituationen dann angesehen haben in den Evangelien, doch einmal Markus 17 aufzuschlagen. Weiß einer von euch, was bei Markus 17 steht? Hier ist eine Bibel. Markus 17 gibt es gar nicht in der Bibel. Bei mir gab es dann das Kapitel. Ein Mann war verheiratet und hatte zwei Kinder, zwei Mädchen. Und er war schon einige Jahre Christ und ging in eine Gemeinde. Eines Tages, schon nach wenigen Worten, verstummte das leise Gemurmel, das bei Bibelarbeiten auf Teenie-Freizeiten so üblich ist. Und es wurde mucksmäuschenstill. Denn die merken, das ist der Mann aus der Geschichte, der da vorne sitzt und Markus 17 vorliest. Und ich merkte, wie die Jugendlichen angerührt waren. Und dann sah ich, wie meine Tochter aufstand und weinend den Raum verließ. Und es zerriss mir das Herz und ich dachte, Gott, ich hätte es doch nicht machen sollen. Siehst du, wie sie leidet? Sie muss doch sich für ihren Vater schämen. Das war doch vorher schon klar. Und zwei Freundinnen standen dann auf und die gingen ihr hinterher. Ich konnte ja nicht, ich musste das jetzt durchstellen, zu Ende bringen. Zum Schluss bekamen die Jugendlichen dann jeweils ein Blatt. Auf dem sollten sie Markus 17 schreiben. Und ich bat sie, wenn sie auch schon eine Notrufgeschichte erlebt haben in ihrem Leben, dass sie die niederschreiben und in ihre Bibel legen, denn da gehört sie hin. Und wenn sie die noch nicht gehabt haben, dann sollten sie dieses Blankoblatt da hineinlegen. Und dann habe ich einfach gehofft, dass irgendwann auch diese Seite dann ausgefüllt würde. Dass die Jugendlichen auch ihre Geschichte mit Jesus erleben, ihre Notrufgeschichte und dieses Blankoblatt dann Inhalt bekommt. Übrigens haben sich meine Befürchtungen vorher nicht, die ich vorher hatte, nicht bestätigt. Die Jugendlichen haben mich akzeptiert als Leiter und als Christ und haben mich ernst genommen. Und was noch wichtiger ist, als ich meiner Tochter nachher sagte, du, das tat bestimmt weh, war vielleicht doch nicht so in Ordnung, was ich da erzählt habe, da sagte sie, doch Papa, das war in Ordnung. Es war richtig, dass du das getan hast. Deshalb geh einfach mal in dich. Hast du auch so eine Notrufgeschichte? Dann schreib sie auf, die Geschichte deiner Rettung. Leg sie in deine Bibel, da gehört sie hin, dass du immer wieder daran erinnert wirst, wie Jesus dich gerettet hat. Ich glaube, wir haben alle nicht nur den Auftrag, Gottes Wort weiterzusagen, sondern ihn auch zu bezeugen. Und dazu müssen wir Konkretes mit Jesus erlebt haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir den Menschen erzählen können, was wir erlebt haben. wie Jesus in unserem Leben handelt, wie er Veränderung bewirkt, wie das vielleicht sichtbar wird. Wie wollen wir von Jesus, dem Retter, erzählen, wenn wir nichts über unsere Rettung zu erzählen haben, zu berichten haben, wenn wir kein Zeugnis haben? Womit hat Gott dich beauftragt? Gott beauftragt Menschen, Gott beruft Menschen. Und in unserem Predigtext heute, da geht es um die Berufung des Propheten Jeremia. Er lebt in einer Zeit, in der er den Untergang Judas wirklich voll mitbekommt. Eine Zeit, die wir oft in der Bibel im Alten Testament, wenn wir da lesen, dass wir das gar nicht verstehen. Das Handeln der Menschen, das Handeln Gottes, diese ganzen Kriege, der Götzendienst, das Morden, Korruption und Intrigen. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das eine Zeit wie die, in der wir heute leben. Ich habe das zu Anfang der letzten Woche noch nicht davon gehört. Das war ja auch noch nicht, dass Israel angegriffen wurde durch die palästinensische Hamas. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, und ich hätte hier ein Urlaubsfeeling gepredigt. Eigentlich ist das die Zeit, in der wir heute leben. Und damals irgendwie hat sich das Volk Israel immer wieder entfremdet von seinem Gott. Vergessen war der Segen, den Gott diesem Volk zuteilwerden ließ. Angefangen bei Abraham hatte er doch über die Jahrhunderte seine Verheißungen wahrgemacht, das Volk zu einem großen Volk gemacht. Es ist ein großes Volk geworden. Und Gott hat ihnen das Land Kanaan als Lebensraum gegeben. Und unter der Herrschaft Davids galt es als das mächtigste Herrscherreich, Großreich der damaligen Zeit. Und trotzdem fiel das Volk immer wieder ab von seinem Gott und verstieß immer wieder gegen das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wir fragen uns, wie kann so etwas passieren? Israel hat doch Gott als Retter erlebt. Sie haben doch das förmlich erlebt. Er war der Gott des Auszugs aus Ägypten. Er war der Gott der Wüstenzeit. Und er hatte ihnen dieses Land gegeben, in dem Milch und Honig fließen. Und die Frage, die sich jetzt stellte, ist dieser Rettergott auch der Gott des Segens und der Fruchtbarkeit? Und diese Frage, die machte Israel immer wieder offen für Götzen, für andere Götter, die sie in Kanaan vorfanden. Da waren Baal und Astarte die Götzen der Kraft, der Stärke und der Fruchtbarkeit. Und nun stellte man neben den Rettergott auch die anderen Götzen. Weil es kann ja nicht schaden, dann ist man doppelt abgesichert. Also ergänzen wir Gott einfach mit anderen Göttern. Der Rettergott wurde ja nicht abgeschafft. Weiterhin wurde ihm ja im Tempel geopfert. Aber daneben verehrte man halt auch andere Götzen. Und darüber hat man das erste Gebot immer wieder vergessen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und warum ist das so wichtig? Ja, das sollte Jeremia später als Antwort sagen. Denn da sagt er, was er von Gott hört, dass Gott das sagt: Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind. Und Jeremia macht deutlich: Gott ist die Quelle des Lebens, alles Lebens. Er will nicht nur der Gott der Rettung, sondern er will der Gott der Bewahrung, des Segens, der Aussaat, des Regens, der Ernte sein. Er will einzig sein, weil er der Einzige ist. Und deshalb spricht er von einer zweifachen Sünde. Wenn der Mensch Gott verlässt und vergisst, schadet er sich selbst. Er sündigt nicht nur gegen Gott, sondern auch gegen sich selbst. Wenn wir heute in die Zeit reingucken, Gott wird abgeschafft und der Mensch macht sich selbst zu Gott. Und er wird darin umkommen. Und jetzt lese ich mal einmal den Text Jeremia 1, die Verse 4 bis 10. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das Herrn Wort geschah zu mir. Das ist mehr als ein Hören. Wenn etwas geschieht, dann erlebe ich das. Das ist ein Erlebnis, das ist ein Erfahren. Das mache ich doch nicht nur mit den Ohren, das mache ich auch mit den Augen. Und ich habe gedacht, die Luca, die ist ja im Urlaub. Wenn die hier sitzen würde, ich würde ihr sagen, und du siehst das mit deinen inneren Augen, denn ich habe das Gefühl, sie sieht oft mehr als wir. Mit ihren inneren Augen. Das gilt auch dir. Und das kann man nicht nur hören und sehen, sondern das kann man auch fühlen und spüren. Und das, was Jeremia hier erlebt, das ist eine Vision, das kann ich sehen. Wenn Gott zu einem Menschen spricht, dann ist das doch keine Einbildung. Dann ist das doch keine Fata Morgana. Dann ist das nicht etwas, was ich mir eingeredet habe oder was mir eingeredet wurde. Dann spinne ich doch nicht. Dann gehöre ich doch nicht in die Psychiatrie, sondern dann ist das doch die Realität. Dann ist das eine Erfahrung, die ich mit dem lebendigen Gott mache. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mir und Gott Gelegenheiten schaffe. Gelegenheiten schaffe, dass das Wort Gottes, das Herrnwort auch an mir geschehen kann. In Sprüche 4, und zwar die Verse 20 und 21, da lesen wir, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr meinen Reden zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn sie sind Leben. Was heißt das? Achte auf meine Worte. Unsere ganze Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, das heißt das. Unsere volle Konzentration ihm widmen, nicht mit unseren Gedanken abschweifen immer. Uns einfach einen Ort schaffen, wo wir mit Gott alleine sein können. Einen heiligen Ort. Das Ohr zu neigen ist ein Zeichen von Demut. Wirklich auf seine Stimme zu hören, unsere Stimme zurückzunehmen. Ihn reden lassen und nicht aus den Augen weichen lassen. Unser Problem ist oft, dass wir schielen. Wir schauen auf Gott und schauen dann aber auch weg auf die, mit dem anderen Auge auf die andere Seite. Mit einem Auge schauen wir auf die Verheißungen des Herrn und mit dem anderen in eine ganz andere Richtung. Und sobald wir wegschauen, sind die Zweifel da. War das jetzt wirklich Gottes Stimme? Mir ist da Offenbarung 4 eingefallen. Ich war ja Küster, ich wurde am letzten Sonntag verabschiedet und in der Kirche, in der ich dann gearbeitet habe, da sind so Fensterbilder im Altarraum und da ist in der Mitte, da ist Offenbarung 4 dargestellt und zwar der himmlische Thronsaal und dann ist da in der Mitte Jesus, der auf dem Thron sitzt und rechts und links jeweils zwei Gestalten. In Offenbarung 4 ist von vier Gestalten insgesamt die Rede. Und die loben und preisen Gott. Und die haben sechs Flügel. Sechs Flügel sind auch dargestellt bei denen. Das ist ein Stier, ein Adler und ein Mensch. Und die Flügel sind dargestellt. Aber da steht auch etwas von Augen. Dass die Augen haben. Augen haben, überall. Rechts, links, oben, unten. Überall Augen. Und das stelle ich mir so vor. Die blicken die ganze Zeit auf Gott. Die können sich umdrehen und sie schauen auf Gott, weil sie da auch Augen haben. Sie haben immer Gott im Blick. Immer Gott im Blick. Weil er würdig ist. Weil ihm steht das zu, dass wir ihn im Blick haben. Und dann seine Worte in unserem Herzen bewahren. Das heißt, im Innersten unserer Persönlichkeit. Und dazu dann noch ein Vers aus Sprüche 4. Mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Des Herrn Wort geschah zu Jeremia. Das hat er erlebt, wahrscheinlich in einer Vision und hat das mit allen Sinnen erlebt. Und dann geht's weiter. Ich erkannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Gott ist der Schöpfer. Natürlich kennt Gott sein Geschöpf. Auch bevor es geboren ist. Auch bevor es geboren ist, kennt er sein Geschöpf. Bevor es empfangen wird, möchte er schon Gemeinschaft, möchte die Beziehung mit ihm haben. Und das Wort, das hier für kennen gebraucht wird, bedeutet, das kennen wir ja von ganz vielen anderen Stellen, bedeutet die tiefste Beziehung, die eine Frau mit einem Mann hat beim Geschlechtsverkehr, beim Geschlechtsakt. Adam und Eva. Adam erkannte Eva. Gott will diese Beziehung mit seinem Geschöpf. Und da diskutieren wir darüber, wann ein Mensch ein lebendiges Wesen ist. Wann ist der Mensch ein Mensch und entscheiden bis zur wievielten Woche und ab der wievielten Woche abgetrieben werden darf? Gott sagt doch hier ganz klar, bereits vor der Empfängnis habe ich dich erkannt. Und wir machen selbst die ersten Erfahrungen im Mutterleib. Was hier im Mutterleib passiert, das legt sehr real die Basis für unser Leben. Hier sind die grundlegenden Prägungen bereits bei dem Baby im Mutterleib. Ich soll leben, ich soll nicht leben. Kinder im Mutterleib kriegen so viel mit. Ich gehöre dazu. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin angenommen. Oder ich bin abgelehnt. Was wir hier erfahren, entscheidet darüber, welcher Eindruck unser Leben prägt und welche Auswirkung das auf unser späteres Leben haben wird. Und wenn wir das nicht bekommen haben, was wir nach dem Willen Gottes während dieser Zeit bekommen sollten, dann kann das später, das wird später, uns als Erwachsener oder auch als Kind oder Jugendlicher, das wird uns beeinträchtigen. Probleme, Angstzustände, Ablehnung, Unsicherheit, bestimmte Verhaltensmuster weisen, haben ihre Wurzeln schon im Mutterleib. In Psalm 139, die Verse 13 bis 16, ich lese das mal. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Und das ist so eindeutig. Ich lese mal weiter. Sonderte ich dich aus und ehe du von deiner Mutter geboren wurdest, bestellte ich dich zum Propheten für alle Völker. Das ist eine klare Ansage. Jeremia, das ist dein Auftrag. Das ist deine Berufung. Und genauso war es auch dem Jesaja ergangen. Jesaja sagt von sich, der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Das sagt Jesaja selbst. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Ich, Jeremia, aber sprach, ich lese weiter, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Ich glaube nicht, dass das bei Jeremia eine Ausrede war, dass sich Jeremia drücken wollte. Im Gegensatz zu dem, was wir oft tun, was wir oft vorbringen, was wir entgegenzusetzen halten, wenn wir etwas tun sollen, vielleicht einen Auftrag von Gott bekommen haben. Im Ausreden erfinden sind wir erfinderisch. Wenn Zeit und Kraft investiert werden soll. Aber es gibt auch bei uns Hindernisse, die uns in unserem Auftrag ausführen hemmen und nicht ermutigen. Und das größte Hindernis ist die Angst. Die Angst vor Menschen. Das können ganz verschiedene Menschen sein. Das können die Menschen da draußen sein. Eigentlich ist sie ja nicht berechtigt, wird uns auf jeden Fall immer so gesagt. Denn die Menschen da draußen sind ja sehr tolerant und es besteht ja Meinungsfreiheit. Das wird uns so vermittelt. Ehrlich gesagt, wenn ich da genau hingucke, ich bezweifle das. Ich bezweifle das. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wenn wir also nicht nach draußen gehen, dann ist das vielleicht doch auch eher vielleicht Bequemlichkeit, als die Angst, verlacht zu werden. Und ich glaube, bevor man uns angreifen würde, würde man uns vielleicht doch wirklich gleichgültig begegnen. Aber zumal verbal werden wir angegriffen. Wenn ich höre, dass das Festival of Hope, was in Essen stattfand, dass es da eine Riesendemonstration vor der Grugerhalle gab, wo das stattfindet, nur weil die Menschen, die da hinkommen und auch der Prediger, der Franklin Graham, nicht dem Mainstream hinterherläuft und dazu andere Erkenntnisse hat und dass dann gesagt wird, wenn ihr das so macht, wie ihr das macht, dann seid ihr menschenverachtend. Da ist nichts von Gleichgültigkeit. Aber ich meine auch unter uns. Vielleicht die Angst oder Vorbehalte, nicht verstanden zu werden, in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden, weil wir vielleicht den Lobpreis verschieden auch machen. Die einen heben die Hände hoch, die anderen nicht. Und ich weiß ja nicht, was manche unserer Geschwister dann über den anderen denken oder auch nicht, vielleicht auch gar nicht. Ich heb die Hände hoch, weil ich geheilt wurde an einer Hand. Und ich zeige jedes Mal beim Lobpreis, Gott, du hast mich da gesund gemacht. Ich habe die Hände wieder hochgekriegt. Ich kriege die Hände wieder hoch. Vielleicht hat der ein oder andere einen Auftrag von Gott bekommen, der in Richtung der übernatürlichen Geistesgaben geht. Wie würde dann die Gemeinde darauf reagieren? Vielleicht hat einer den Auftrag, auf jemanden zuzugehen, mit ihm zu sprechen, ihn auf etwas aufmerksam zu machen. Und du denkst, wenn ich das dem jetzt sage, dann ist er bestimmt beleidigt. Lass ich's lieber. Vielleicht solltest du jemanden warnen und du denkst, eigentlich müsste er selbst drauf kommen. Und wir verpassen unsere Aufträge, wir verpassen unsere Aufträge, wir nehmen nicht wahr und führen sie nicht aus. Dann sagen wir lieber, ach, wir haben keine Berufung, wir haben gar keinen Auftrag von Gott bekommen, ich habe gar keine Gabe. Wenn wir das tun, also Aufgaben, Gaben, Aufträge, können wir auch erbitten von Gott. Aber wollen wir das? Ich glaube, dass Jeremia wirklich ehrliche Bedenken hatte, im Gegensatz zu uns oft. Er war ungefähr 20 Jahre alt und als er diese Berufungsvision hatte und dieses Ich bin zu jung, was heißt denn das? Seine Bedenken waren, ich habe doch keine Erfahrung, ich habe doch keine Vollmacht, ich habe doch keine Autorität, ich habe doch gar nicht das Auftreten eines Gerichtspredigers, ich bin doch viel zu weich. Ich liebe doch dieses Volk und zum Schluss fange ich noch an zu weinen. Wie will mich dann einer ernst nehmen? Das kannst du doch nicht bringen. Aber Gott weiß, was er tut. Und er geht nicht danach, was er vor Augen sieht, sondern er sieht das Herz an. Er hat Mose berufen, obwohl der gar nicht der geborene Redner war. Er hat David auserwählt, obwohl der als der Jüngste der Familie ja fast vergessen wurde. Und nun erwählt er sich Jeremia, der ein weiches Herz hat. Warum hat Gott sich nicht einen harten Gesetzesprediger ausgesucht, dessen äußeres Erscheinungsbild schon Kraft und Härte und Vollmacht und Charisma und was auch immer ausstrahlte? Gott hat andere Maßstäbe. Vielleicht hat er gerade Jeremia wegen seines weichen Herzens gewählt, wegen seiner Liebe zu seinem Volk, wegen seiner Liebe und wegen seiner Ohnmacht, wenn er mit ansehen musste, dass dieses Volk, ja, wirklich den Bach runtergeht. Ist das, was Jeremia fühlt und empfindet, nicht ein Spiegelbild Gottes, der unglaublich um dieses Volk leidet, der voller Liebe um dieses Volk wirbt, weil das Volk sich selbst in den Abgrund, in den Untergang katapultiert? Und das ist die zweifache Sünde des Volkes. Nicht der grausame Gott, sondern das Volk selbst wird sich für den Untergang entscheiden. Das Volk selbst entscheidet sich für den Untergang. Gott ist nicht der grausame Gott. Gott ist voller Liebe. Und deshalb weist Gott die Bedenken Jeremias auch zurück. Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Stell dich einfach unter meine Führung. Wie oft bleiben wir bei unseren Plänen stecken? Wir haben da Pläne und wir bleiben da einfach stecken, weil wir uns aufhalten mit, boah, wir diskutieren über Rentabilität, lohnt sich der Einsatz überhaupt, wird das erhoffte Ergebnis überhaupt erreicht werden oder werden wir vielleicht auf den Kosten noch sitzen bleiben? Das geht ja gar nicht. Oft gehen wir 2 Schritte vor und 3 Schritte zurück und wundern uns, dass wir nicht vorankommen. Es geht doch gar nicht darum, dass wir ernten. Es geht doch gar nicht darum, dass wir ernten, sondern dass Gott erntet. Gott erntet. Darum geht es. Es geht doch auch nicht darum, dass uns die Menschen toll finden, sondern es geht doch darum, dass sie Jesus finden. Mach dir keinen Kopf darüber, wo es hingeht und was du sagen sollst. Du musst nur eins sagen. Du musst nur eines tun. Zu sagen, dass Gott, was Gott sagt. Zu sagen, zu hören, was Gott sagt und dann weiterzugeben. Das sagt Gott so, Jeremia. Weil Gott ist der Regisseur. Nicht du, Jeremia, trägst die Verantwortung, sondern ich trage die Verantwortung, sagt Gott. Und das entlastet und das setzt frei. Und Gott weiß, dass Jeremia Angst hat, dass er sich vor Menschen fürchtet. Das braucht Gott ihm gar nicht, das braucht Jeremia Gott gar nicht zu sagen. Das weiß er. Und deshalb sagt er auch, dass Gott seine Worte in Jeremias Mund legen wird. Und das macht er sichtbar darin, wie er das, ja, das ist fast eine Manifestation, dass er die Hand ausstreckt und seinen Mund damit berührt. Damit bestätigt Gott die Berufung des Jeremia, nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar und erlebbar. Und schließlich sagt er ihm auch den Inhalt der Botschaft. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst, bauen und pflanzen. Was heißt das? Das heißt, dass Jeremia Gericht ansagen soll. Das heißt aber auch, dass er sagen soll, dass Gott wieder heile machen will, dass Gott vergeben will, dass Gott segnen will. Das ist der Inhalt der Botschaft und des Auftrags. Ausreißen und pflanzen. Einreißen und bauen. Und hier macht Gott sichtbar, dass er keine Veränderung will. Gott will keine Veränderung durch oberflächliche Reparatur, durch Sanierung oder Flickschusterei. Er möchte die Veränderung wirklich, er möchte eine hundertprozentige Veränderung haben. Er möchte etwas Neues haben. Er möchte nicht, dass etwas mit Farben übertüncht wird, sondern er möchte etwas Neues haben. Er möchte, dass Neuwerden dran ist. Er möchte nicht, dass wir unsere Sünden bekennen, sondern er möchte, dass wir sie auch lassen. Oft denken wir, dass wir unsere Sünden, wenn wir sie nur oft genug bekennen, dass sie dann irgendwann verschwunden sein werden. Aber das ist nicht. Wir werden in unseren alten Mustern bleiben. Es wird sich nichts verändern. Und alles wird beim Alten bleiben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das steht auf jeden Fall fest, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber Gott möchte noch mehr. Wenn er uns von aller Ungerechtigkeit reinigt, das heißt doch, dass wir seine Gerechtigkeit bekommen. Und wenn wir seine Gerechtigkeit bekommen, dann ist das ein Unterschied. Dann ist das der Unterschied, als wenn er nur unsere Ungerechtigkeit wegnimmt, dann ist die Ungerechtigkeit plötzlich wieder da. Gott sagt Jeremia, fürchte dich nicht vor den Menschen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten. Und das kann man einfach, diese Zusage, die kann man einfach nur wirklich verstehen. Die kann man einfach nur verstehen, wenn man die ganze Geschichte Jeremias kennt. Die Treue zu seinem Auftrag, die bringt ihm Hass der Leute in Juda ein, die ihm immer wieder versuchen, Jeremia zu töten. Sie nehmen ihn gefangen, sie stecken ihn in eine Zisterne, sie drohen ihm, sie stecken ihn ins Gefängnis. Sie sagen, weissage nicht dem Herrn, dann wirst du sterben, dann werden wir dich umbringen. Und sie sagen, sie weisen die Verkündigung seiner Worte zurück. Und sie sagen sogar zu ihm, Gott hat dich nicht gesandt. Sie nehmen ihm, wollen ihm die Berufung absprechen. Aber Gottes Zusage steht, aber sie bedeutet nicht ein sorgenfreies Leben und dass alle Gefahren in Siegerpose getrotzt wird, sondern nein, genau das Gegenteil. Jeremia wird starke Anfechtungen bekommen, wird in Depressionen fallen, ihm wird das Herz brechen. Aber Gott ist bei ihm, er wird bei ihm stehen. Gott wird bei Jeremia stehen, wenn Jeremia zusehen muss, wie Juda untergeht, ohne etwas bewirken zu können. Jeremia wird weinen über dieses Volk, aber er weiß, dass Gott mitleidet und dass Gott mitweint. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Mach dir keine Sorgen über die Wirkung deiner Botschaft. Es ist meine Botschaft. Du musst sie einfach nur ausrichten. Sage sie ihnen einfach weiter. Gott hat die Worte, nicht wir. Wenn wir Gottes Wort, seine Botschaft weitersagen, dann handeln wir in der Autorität Gottes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es geht darum, dass wir zu Gott heimkehren, dass wir ihm sagen, dass er unser Vater ist. Aber wir dürfen eben auch wissen, dass das Bekenntnis unserer Sünden uns nicht von der Versuchung befreit. Und davor die Sünde wieder zu tun. Das Bekenntnis unserer Sünde soll uns auch zu einer Erkenntnis führen, nämlich, was suchen wir eigentlich in der Sünde? Ich habe das schon öfter hier gesagt, was suchen wir in der Sünde, die wir tun? Und wenn wir die Sünden bekennen, dann lasst uns auch Gott ganz konkret sagen, was wir brauchen. Dann lasst uns Gott sagen, was wir brauchen. Und wenn er uns von aller Ungerechtigkeit reinigt, dann heißt das, dass wir seine Gerechtigkeit empfangen werden. Er will uns versorgen, und zwar mit allem. Denn er will der Einzige sein. Er duldet keine Götzen und Götter neben sich. Und deshalb lasst uns umkehren. Lasst uns ganze Sache machen und in den Segen Gottes hineinlaufen. und überleg, einfach denk nochmal darüber nach, wo er dich schon beauftragt hat. Denk darüber nach, wo er dich schon beauftragt hat und wo er dir geholfen hat. Denk über deine 110-Geschichte nach, wo Gott dir geholfen hat. Amen.